Heute spreche ich bei Blick ins Kontextfenster mit meinem Freund und Kollegen Roman Dumitrescu über die aktuellen Ereignisse rund um das Fable 5 Modell von Anthropic. Viel Spaß!
Ja, ey, das sieht ja schon mal richtig geil aus. Also mit Fable 5, da bin ich nicht mehr zu stoppen, ne? Okay, als nächstes bau doch mal... Was? Fable 5 is temporarily unavailable? Was? Was ist denn jetzt passiert? Schau mal bei Twitter nach. Was zum... Die US-Regierung hat ein Exportverbot verhängt. Roman, du musst sofort ins Studio kommen. Die US-Regierung hat ein Exportverbot verhängt. Die haben Fable 5 wieder weggenommen. Du musst sofort ins Studio kommen. Wir müssen eine Sonderfolge machen.
Ja, erstmal ein paar Tage nur im Urlaub und will eigentlich zurückkommen und eine geile KI-Folge machen zu Fable 5, was es damit alles möglich ist. So eine richtige Techie-Folge mit dir und du hast ja schon vieles ausprobiert und ja, ich komme nicht mal dazu, es auszuprobieren, weil es tatsächlich schon offline ist. Das habt ihr alle mitbekommen. Das ist, glaube ich, viel durch die Nachrichten gegangen. Ist das jetzt eine machtpolitische Entscheidung gewesen? Ist es eine strategische Entscheidung? Ist es tatsächlich eine sicherheitskritische Entscheidung der US-Regierung gewesen, hier über die Export, über das Exportverbot an das Thema ranzugehen, dass ausländische Nutzer verboten wird, Fable 5 zu nutzen? Und ich glaube, heute müssen wir da einmal tatsächlich technisch, aber auch so ein bisschen reingucken, was heißt das strategisch, was heißt das politisch und vielleicht auf das ein oder andere Thema, das vielleicht gar nicht so offensichtlich ist in meinen Augen. Ich glaube, noch nicht alle haben verstanden, was Fable 5 so wirklich alles gerade auslöst. Und da freue ich mich, dass du mich angerufen hast, dass wir uns dazu einmal austauschen. Tommy Falkowski, unser Go-To-Guy im Bereich KI am Institut. Mein Name ist Roman Dumitrescu, Professor hier an der Uni Paderborn für komplexe Angelegenheiten und heute hier natürlich auch als Vertreter des Itzovel-Clusters, bin auch Geschäftsführer, wir beide sind da lange tätig, wir sind ein mittelständisch geprägter Industriecluster, für den gerade jetzt auch dieses Thema zeigt vielleicht, dass die KI-Strategie Europas, die KI-Strategie Deutschlands der letzten Jahre vielleicht nicht ganz die richtige war, um souverän, und darüber reden wir ja oft, nicht nur zu sprechen, sondern auch zu sein. Also von daher freut mich das unglaublich, heute mal dieses Thema auseinanderzunehmen und vielleicht, Tommy, gleich zu Beginn, nimm uns doch mal mit in die letzten 8 Tage, was alles so passiert ist und von der Begeisterung, aber tatsächlich, wie es dann dazu gekommen ist, dass du mich ja mehr oder weniger in der Not anrufst, dass Fable 5 wieder offline ist.
Ja, sehr, sehr gerne. Also ich habe Fable 5 tatsächlich testen können, also auch in verschiedenen Projekten testen können und werde auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ob es jetzt wirklich so viel besser ist wie die vorhergehenden Modelle oder eben auch nicht. Aber vielleicht müssen wir einmal erstmal zurückspringen, um das Ganze einzuordnen, damit das etwas klarer ist, was denn jetzt hier gerade so passiert ist. Also wir sprechen heute über Anthropic, wir sprechen heute über KI-Modelle und darüber, was passiert, wenn diese Modelle immer besser werden und wenn plötzlich auch Regierungen einschreiten und das Ganze im Prinzip auch zu einem politischen Spielball werden lassen. Und Anthropic und die Politik sind tatsächlich schon einmal aneinander geraten. Also das ist jetzt nichts Neues. Man muss dazu sagen, Anthropic hat vor einigen Monaten das Mythos-Modell angekündigt. Also das ist das neueste Modell. Anthropic hat mehrere Modelle im Portfolio, verschiedene Größen, die dann unterschiedlich leistungsstark sind. Angefangen beim kleinsten Modell, Haiku, dann das Sonnet-Modell, das Opus-Modell. Und die haben quasi eine neue Klasse eingeführt, das sogenannte Mythos-Modell, Claude Mythos. Und haben es aber nicht veröffentlicht, sondern haben erstmal einen langen Blogpost veröffentlicht und Benchmark-Ergebnisse, einen sehr, sehr langen Bericht, was denn dieses Modell plötzlich imstande ist zu leisten. Und haben gewarnt, eindringlich gewarnt und haben gesagt, das Modell hat plötzlich Fähigkeiten, insbesondere im Security-Bereich, Auffinden von Schwachstellen in Software, die zuvor kein Modell in dem Ausmaß finden konnte. Und haben auch Beispiele gebracht, auch in wirklich weit verbreiteten Open-Source-Projekten haben die Schwachstellen identifiziert, teilweise Schwachstellen, die seit 30 Jahren nicht identifiziert waren oder rund 30 Jahren, und haben dann das sogenannte Project Glasswing gestartet. Da haben die dann rund 10 Unternehmen, die meisten davon in den USA, Zugang verschafft zu diesem Mythos-Modell, damit sie quasi die eigene Software absichern können, härten können. Haben also sehr viel Stimmung gemacht, auch schon sehr viel Ängste geschürt, und einige Zeit vorher sind die schon mal mit der US-Regierung aneinander geraten, und zwar mit dem Ministry of War. Ich habe dazu auch ein eigenes Video gemacht, das ihr euch gerne anschauen könnt, wo ich das nochmal im Detail beschreibe. Letztendlich ging es um zwei konkrete Sachverhalte, die ausgeschlossen waren vertraglich. Anthropic hatte gesagt, sie möchten nicht, dass die eigenen Modelle für die Überwachung von US-Amerikanern, für die massenhafte Überwachung eingesetzt werden oder für die autonome Steuerung von Kriegssystemen, ne? Also von Kriegsmaschinen. Und damals sind die aneinander geraten, insbesondere mit Pete Hegseth, dem Verteidigungsminister, und der hat daraufhin dann Anthropic auf so eine Liste setzen lassen. Also es gibt den Defense Production Act, der eigentlich ursprünglich dafür gedacht war, Unternehmen, die infiltriert waren von ausländischen Gegnern, dann auf so eine Liste zu setzen, um sie aus der Lieferkette rauszunehmen.
Ja, als praktisch unsicherer Zulieferer.
Genau, also sie wurden als Supply Chain Risk tatsächlich eingestuft, weil eben die Regierung und insbesondere das Verteidigungsministerium die Systeme und die Modelle von Anthropic schon im Einsatz hat. Zum Beispiel bei der, als Maduro gefangen genommen wurde, haben die wohl die Claude Opus Modelle damals eingesetzt. Und das war damals also schon ein ziemlicher Skandal, weil das war das erste Mal, dass ein amerikanisches Unternehmen auf diese Liste tatsächlich gesetzt wurde. Und das war also der erste Skandal, der damals stattgefunden hat. Dann kam quasi also die Geschichte.
Konflikt zwischen der US-Regierung und Anthropic, genau, was ja genau schon eine spannende Geschichte ist.
Schon ein Machtkampf, absolut, ne, der erste Machtkampf. Und dann kam quasi diese Ankündigung mit dem Mythos-Modell, und diejenigen, die es testen konnten, haben dann tatsächlich auch gesagt, ja, es stimmt schon, es ist schon besser, und es stimmt schon, dass Schwachstellen gefunden wurden. Es gab auch viele Gegenstimmen, die gesagt haben, ja, mit anderen Modellen kriegt man das auch schon hin, vielleicht nicht ganz so schnell, aber wenn man das entsprechend einspannt in ein Gesamtsystem, geht das auch schon. Also es ist alles Marketing, also die wollen natürlich jetzt kurz vor dem Börsengang nochmal Werbung machen, dass sie die besten Modelle haben. Das heißt, da gab es dann schon viele Diskussionen, und dann hat Anthropic tatsächlich dieses Fable-Modell veröffentlicht, was im Prinzip das Mythos-Modell ist. Es ist das Mythos-Modell, allerdings mit Einschränkungen. Es hat also verschiedene Sicherheitsmechanismen drumherum gebaut, die für bestimmte Themenbereiche es ausschließen sollten, dass man es einsetzen kann. Insbesondere sowas wie im biochemischen Bereich, damit man keine Biowaffen damit entwickeln kann jetzt plötzlich, aber auch das ganze Security-Thema. Da war das dann so eingestellt, dass man quasi auf das schlechtere Modell Opus 4.8 dann zurückgestuft wurde, wenn diese Anfragen eingegangen sind. Und ein Punkt, der tatsächlich auch kontrovers diskutiert wurde, was in dem ursprünglichen Fable-Bericht dann drin war, wenn man fortschrittliche KI-Systeme entwickeln wollen würde mit Mythos, würde man auch heruntergestuft werden, aber es würde nicht bekannt gegeben. Also man würde es gar nicht merken, genau, offensichtlich. Und da ist natürlich ein Riesenaufschrei dann auch durch die Wissenschaftswelt gegangen. Aber letzten Endes, diejenigen, die es ausgetestet haben, Fable, also viele davon waren echt dann baff, weil es plötzlich Dinge geschafft hat, gerade wenn man jetzt, sag ich mal, so One-Shot-mäßig eine krasse Demo erzeugen wollte, da sind dann Dinge rausgekommen, die tatsächlich schon sehr beeindruckend
waren. Da habe ich viele spektakuläre Videos tatsächlich schon gesehen, wo man tatsächlich mit Opus 4.8 und mit Fable 5 dann eben im Prinzip dieselbe Aufgabe gelöst hat, und die Qualitätsunterschiede bei Videos, bei Bildern, aber auch bei der Programmierung von Apps, von Lösungen, von Oberflächen vor allem, muss man jetzt dazu sagen, das war schon extrem beeindruckend. Also im Prinzip konntest du Screenshots machen von Webseiten oder von Tools, und das hat dir das mehr oder weniger erstmal die Oberfläche komplett 1:1 auf Basis des Screenshots nachgebaut. Ne? Das ist schon spannende Dinge, die man dort gesehen hat.
Wobei man sowas natürlich mit den anderen Modellen auch schon machen konnte. Es ist schwer zu greifen. Ne? Es ist auch schwer zu erklären. Das Modell, viele berichten davon, dass das Modell einfach verstanden hat, was man wollte. Man musste weniger Händchen halten. Einige sagen, das ist das Modell, das keine Fehler macht. Also man hat gesagt, was man wollte, und es ist einfach losgelaufen, hat dann im Hintergrund lange gearbeitet und war dann irgendwann soweit und hat genau das umgesetzt. Und das stimmt in Teilen auch so. Ich habe da auch ein Beispiel. Ich habe hobbymäßig nachts tatsächlich an einem Hobbyprojekt gebastelt. Ich wollte den Codec von Metal Gear Solid nachbauen. Das ist für diejenigen, die so alt sind wie ich, die kennen das wahrscheinlich noch.
Computerspiel aus den 90ern, 2000ern.
Genau, da hat man quasi seinen Commander, seinen Colonel anrufen können über so eine Art Funk Funksystem. Und dann ist quasi immer so ein Bildschirm aufgegangen, wo man zwei Bilder gesehen hat. Links den Kernel, rechts war man selber Solid Snake. Wir können das hier auch einmal einblenden, ein kleines Demo-Video, wie ich das aufgezeichnet habe. Und das Problem ist natürlich, ich kann sowas nicht einfach so veröffentlichen, weil die Bilder und gerade die Sounds und die Stimmen, die ich dafür klonen musste, sind natürlich urheberrechtlich geschützt. Ich habe mir überlegt, okay, wie mache ich das denn jetzt, dass man das trotzdem Open Source irgendwie stellen kann. Da habe ich gesagt, okay, die Leute können ja das Spiel nehmen und die Inhalte daraus extrahieren. Das ist aber gar nicht so trivial, aus dem PlayStation-Spiel diese Inhalte zu extrahieren, weil die nämlich nicht einfach als Audiodateien notwendigerweise vorliegen, sondern die sind quasi als Audioprogramme da drauf. Und das ist quasi unkompilierter Code, das ist da drin, wie das dekodiert werden muss. Ich will das gar nicht jetzt zu technisch gestalten. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe es lange probiert. Ich habe auch GPT-5, bevor Fable 5 dann veröffentlicht wurde, ausprobiert. Bin zwar schon weit gekommen, aber es war nie so, dass ich alle Sounds, die ich brauchte, extrahieren konnte. Und dann habe ich tatsächlich Fable 5 drauf gesetzt, als es rausgekommen ist, habe weitergearbeitet mit was anderem und dann ging plötzlich im Hintergrund ein Emulator auf, den ich nicht installiert hatte, sondern Fable, weil ich halt ihm auch Zugriff auf das System gegeben hatte, natürlich wissentlich, hat quasi diesen Emulator dann runtergeladen und die Sounds quasi abgespielt, weil die Leute, die den Emulator entwickelt haben, hatten dieses Problem schon mal lösen müssen. Allerdings war der Code nicht frei verfügbar. Ja, und letzten Endes hat es das Ding dann tatsächlich geschafft, auch durch die Suche in obskuren Foren, wo GPT-5.5 auch nicht fündig geworden ist, obwohl ich auch Deep Research und sonst was gestartet hatte. Und das war schon ein krasses Erlebnis, weil das System hat das wirklich im Hintergrund gemacht und irgendwann war es dann soweit und hatte quasi diesen Extraktionsalgorithmus aufgebaut. Das Projekt ist auch Open Source, also diejenigen, die sich mit dem Thema auskennen, können da gerne auch reingucken, was das Python-Skript oder die Python-Skripte da wirklich machen und extrahieren. Und das war so ein Moment, wo ich auch gemerkt habe, okay, das ändert schon einiges, weil ich jetzt plötzlich eine relativ krasse Aufgabe, also eine Aufgabe, wo ein Experte wirklich lange sitzen müsste. Man muss natürlich dazu sagen, das Wissen ist irgendwie da draußen wahrscheinlich. Das heißt, das Modell hat das natürlich alles verinnerlicht. Aber aus unserer Sicht ist es ja so, dass wir dann immer einen krassen Experten zur Seite haben, der Dinge tun kann, die wir alleine wahrscheinlich nicht notwendigerweise imstande wären oder nur mit wirklich viel Übung und viel Lernen mit dabei. Und von daher bin auch ich der Meinung, dass dieses Fable-Modell schon eine neue Klasse der KI-Modelle einläutet und dass das jetzt nicht mehr verfügbar ist. Das ist natürlich, fühlt sich natürlich dann schon für alle Leute an, als zieht ja jemand plötzlich den Teppich unter den Füßen.
Absolut. Ich glaube, ohne jetzt in die Schwärmerei über die Technologie, das machen wir oft genug und das wollen wir jetzt tatsächlich heute nicht machen. Hätte auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, wir müssen jetzt mal versuchen zu analysieren, was überhaupt die Beweggründe des US-Governments an der Stelle dann tatsächlich waren oder sind. Man kann natürlich auch nur gewissermaßen spekulieren. Es gibt natürlich die offizielle Regelung. Sprachregelung, aber es gibt natürlich auch Vermutungen, die im Raum stehen. Ne? Eine große Vermutung ist ja mal, einfach mal machtpolitisch mal die Muskeln spielen zu lassen, um mal allen zu klären. Also Moment mal, da können Firmen können noch so was Tolles entwickeln wie KI. Wir haben die Oberhand darüber. Denn diese KI-Systeme, ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, die, glaube ich, jetzt auch zum Teil jetzt vielleicht auch schmerzhaft ist für uns. Aber ich glaube, wir haben auch für uns jetzt festgehalten, wir müssen mal ernsthaft darüber sprechen, auch wenn es sehr schmerzhaft jetzt ist, weil irgendwie später ist es dann also viel, viel zu spät.
Ganz klar.
Und eine schmerzhafte Erkenntnis vielleicht ist, dass KI selber einfach so eine strategische Infrastruktur geworden ist, dass sie auch als Gegenmittel genutzt werden kann. Und du hast ja auch ein sehr schönes Beispiel im Vorfeld, der wie mir schon mal gesagt, wie du das momentan so siehst, da können wir gleich sprechen. Aber man kann es gleichsetzen mit dem Thema Energieversorgung, man kann es gleichsetzen mit dem Thema Sicherheit, man kann es gleichsetzen mit dem Thema Halbleiter, die viel präsenter sind in unserer strategischen Lieferkette als bisher das Thema KI. Ja. Und jetzt ist es meiner Meinung nach an der Stelle, und es ist ja nicht so, dass wir abgeschnitten worden sind von KI durch die USA, aber es ist schon so ein bisschen mal die Muskeln spielen lassen, mal zeigen, guck mal, was da alles passieren kann. Und das führt jetzt doch, es ist zumindest Wind in den Mühlen oder Wasser auf den Mühlen derjenigen, die gesagt haben, wir müssen auch eine gewisse eigene Souveränität schaffen, weil sowas könnte immer mal passieren.
Ja, absolut. Und es gibt da verschiedene Lesarten, wie man das natürlich jetzt interpretieren kann. Aber Fakt ist, dass erstens ist es nicht mehr von der Hand zu weisen, dass KI nützlich sein kann. Ob es in jedem konkreten Anwendungsfall dann nützlich ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Wir haben jetzt in den, sag ich mal, letzten knapp 4 Jahren, haben wir festgestellt, es ist nicht ganz so einfach, diese Technologie dann auch wirklich in Produktivitätssteigerungen sofort zu überführen. Das brauchen wir jetzt auch keinen Hehl draus machen. Ne? Also es ist nicht so, dass man auf den Knopf drückt und plötzlich ist alles anders. Das ist definitiv nicht so. Aber wenn man sich einfach mal anguckt, gerade jetzt im Bereich Programmierung, wie sehr sich diese Welt, diese Landschaft verändert hat in den letzten paar Jahren. Und das natürlich, es gibt immer noch auch die Programmierer, die einfach von Hand ganz normal programmieren und weiter programmieren, die gibt es immer noch, natürlich. Die Frage ist, werden die noch lange, sag ich mal, auf diese Art und Weise einen Job finden können? Oder wird das nicht komplett umgewühlt, weil jetzt eigentlich ein Großteil der Leute wirklich mit KI-Assistenten assistiert oder teilweise sogar schon in Richtung autonome Softwarefabriken geht? Also es ist komplett eine andere Welt, was das Thema angeht. Und ich kann auch Leute nicht mehr ernst nehmen, die sagen, KI ist, das ist einfach nur heiße Luft, weil das ist es definitiv nicht. Es ist natürlich auch nicht die Wunderwaffe, die jetzt alle unsere Probleme löst. Ich glaube, da ist es wichtig, realistisch zu bleiben. Gleichzeitig aber wirklich diese Dringlichkeit nochmal zu betonen. Was passiert, wenn jetzt Systeme existieren, die uns wirklich helfen können, Problemstellungen zu lösen, die sehr aufwendig sind, die Dinge deutlich effizienter machen können und wir immer mehr vor allem diese Systeme einbauen in unsere Infrastruktur und darauf angewiesen sind und diese Systeme dann aber genau wie bei der Energieversorgung plötzlich abgedreht werden können.
Es gibt ja von Anthropic ja auch eine schöne Veröffentlichung zur Leistungsfähigkeit von Mythos/Fable. Mhm. Das im Prinzip, hast du es schön gesagt, im Prinzip das mehr oder weniger gleiche Modell, bloß das eine ja hatte Guardrails eingebaut, genau. Aber offensichtlich gab es einen Jailbreak und das war ja letztlich der Auslöser.
Ja, da können wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen, weil das ist natürlich interessant. Warum wurde, also wie ist jetzt das US-Verteidigungsministerium bzw. die US-Regierung jetzt darauf gekommen? Und zwar diese Guardrails waren eingebaut, das heißt, das habe ich selber festgestellt, ne? Selber beim Entwickeln.
Wolltest du erst mal jemanden hacken?
Die ersten Anfragen sind direkt quasi eingestuft worden, weil ich halt wahrscheinlich im Bereich hier, ich hatte glaube ich irgendwas von Reverse Engineering einmal geschrieben, das hat dann natürlich sofort diese Sicherheitsschranken ausgelöst. Das heißt, das habe ich tatsächlich kurz nachdem das Modell veröffentlicht war, direkt selber bekommen, auch als Meldung. Aber es ist bei solchen Systemen erstens immer so, die sind nie perfekt. Das muss man verstehen. Also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und auch diese Sicherheitsmechanismen lassen sich auf ausgeklügelte Art und Weise auslisten. Aber das, was dazu geführt hat, dass plötzlich die US-Regierung sich eingeschaltet hat, das war viel trivialer. Und zwar waren das Entwickler bei Amazon, die das einfach getestet haben und die haben gesagt, kannst du diese Software mal auf Sicherheitslücken prüfen? Dann hat das System gesagt, nee, kann ich nicht. Hat quasi umgeschaltet auf das Schwächere. Und dann haben die gesagt, okay, dann patch das aber, reparier das mal. Und dann hat es das getan. Und alle, die jetzt...
Mit dem stärkeren Modell
und,
dann.
Und genau, und alle, die jetzt diese Systeme schon mal getestet haben, die wissen, das ist komplett normal. Das ist, dass alle Modelle machen das und können das auch. Nur in dem Fall haben die Alarm geschlagen, haben gesagt, okay, das war jetzt quasi so eine Art Jailbreak, auch wenn das wirklich fragwürdig ist, ob man sowas schon als Jailbreak einstufen kann. Das Interessante ist aber, dass Anthropic bzw. Dario Amodei, der CEO von Anthropic, aufgefordert wurde, diesen Jailbreak zu schließen. Sie haben ihm 90 Minuten Zeit gegeben. Mhm. Er hat aber gesagt, nee, das ist im Prinzip jetzt nichts, was wir ändern wollen oder ändern können. Das ist super trivial, der Jailbreak. Das werden wir jetzt nicht ändern. Und hier zeigt sich ein Muster, weil das Gleiche ist damals auch passiert, als es um diese zwei Einschränkungen, Vertragseinschränkungen geht. Da hat sich Amodei auch geweigert. Und ich bin super ambivalent und zwiegespalten, weil er halt sehr viele Statements in der Vergangenheit gemacht hat, die man für kritisch beäugen kann, aber auf der anderen Seite muss man jetzt immer stärker sagen, es scheint so, als ist er einfach selber wirklich davon überzeugt von dem, was er sagt. Und mit Claude Mythos haben sie auf jeden Fall keinen falschen Alarm geschlagen, sondern das, was das Modell imstande ist zu leisten, stimmt im Prinzip.
Definitiv. Es gibt von Anthropic ja so eine schöne Auswertung, die zeigt zum einen, welche Tasks eigentlich von Mythos gelöst werden im Vergleich zu den alten Modellen. Und dann sieht man eigentlich, dass man, was wir ja schon lange vermuten, also man kommt auf diese 100% Qualität mit den Modellen auch selten, aber man schafft eben jetzt viel komplexere Aufgabenstellungen zu bearbeiten in einer Qualität, wofür man 30-40% ist man jetzt auch bei 80, also ähnlich wie bei den einfachen Tasks. Das ist das eine Spektakuläre und das zweite Spektakuläre ist natürlich der Output, also wirklich an brauchbaren Code, der ist ja praktisch, wenn man ehrlich ist, bis Mitte 25 nicht wirklich gestiegen. Also wir haben natürlich alle die Potenziale gesehen, aber die Auswertung bei Anthropic hat eigentlich sehr schön gezeigt, das ging jetzt wirklich erst so richtig los in den letzten 7-8 Monaten.
Ja, da ist vor allem die Steigerung enorm.
Also und die ist enorm, genau. Also man ist jetzt bei 8-facher Output-Leistung und dementsprechend kann man auf der einen Seite sagen, gut, ich brauche weniger Leute. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, okay, ich kann mehr schaffen. Genau. Ich glaube, das ist ein zweiter oder ein wichtiger Punkt, der auch mitspielt, den ich finde, den müssen wir auch heute diskutieren, denn ich glaube, das geht bei vielen, also die Leute, die jetzt mit KI sich beschäftigen, die haben das erkannt, dass das eigentliche disruptive Potenzial, was gerade entsteht, ein KI-Modell entstanden ist, was so gut ist, was, also er sagt, glaube ich, bis zu 80% des nächsten KI-Modells entwickelt.
Ja, ja, genau.
Und das ist natürlich ein sich selbst verstärkendes System und befähigendes System, dass wenn du eben nicht Zugang zu so einem Modell hast, du ja mittlerweile gar nicht mehr schaffst, dann zu sagen, wir holen wieder auf oder wir schaffen das. Das ist praktisch ausgeschlossen.
Genau. Also Anthropic spricht selber davon, dass sie es noch nicht erreicht haben, dieses RSI, Recursive Self-Improvement, also dass quasi die KI so gut ist, dass sie quasi die nächste Generation der KI maßgeblich oder autonom mitentwickeln kann, und dann bist du ja in einem Modus, das verstärkt sich einfach immer weiter selber. Aber realistischerweise, diejenigen, die mit der Technologie arbeiten und auch im Bereich maschinelles Lernen das schon ausprobiert haben, natürlich beschleunigen uns die Modelle wahnsinnig viel. Die werden vielleicht jetzt selbstständig noch keine neuen algorithmischen Durchbrüche identifizieren können. Aber ich bin vorsichtig dazu sagen, dass das nicht bald passieren könnte.
Das ist eine Frage der Zeit.
Und selbst wenn es nicht passieren wird, wenn du dieses Modell in der Leistungsfähigkeit hast, alle anderen aber auch nicht, unabhängig davon, ob es jetzt schon RSI ist oder nicht, bist du natürlich krass im Vorteil. Das heißt, das Wettrennen wird immer ungleicher. Diejenigen, die die besten Modelle haben, entwickeln weitere gute Modelle. Selbst wenn die Verbesserungen jetzt kleiner werden würden, was sie ehrlicherweise in den letzten Monaten und Jahren nicht wirklich waren. Nee. Also die Sprünge waren schon durchgehend immer. Also klar, es gab ein paar Ernüchterungen, als GPT-5 rauskam, gab es eine Welle der Ernüchterung, dass es jetzt doch nicht so die krasse Verbesserung sei. Aber wenn wir uns dann angucken, die haben in sehr kurzen Zyklen die Modelle immer weiter verbessert. Das siehst du auch an der Nummerierung, ne, was dann dabei rumkommt. Und die Nummerierung sagt häufig gar nicht so viel darüber aus, ob es jetzt ein Riesenmodell war, ob es jetzt ein komplett neu trainiertes Modell ist oder ob es nur ein Feintune der alten Version war. Da lassen sie sich natürlich auch nicht so gerne in die Karten schauen. Fakt ist einfach, diese Modelle in den richtigen Händen der Experten sind einfach ein ganz krasses Werkzeug und wie ein Brandbeschleuniger letztendlich.
Absolut. Absolut. Lass uns nochmal über das Thema Infrastruktur oder KI als strategische Infrastruktur sprechen, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den man etwas vertiefen kann. Ich habe jetzt gestern, glaube ich, ich will gar nicht darauf eingehen, auf LinkedIn eine Aufforderung gehört, die auch viele Likes bekommen hatte, man sollte auch Anthropic jetzt das Angebot machen, kommt doch am besten nach Europa.
So. Ja, das ist halt krasses Wunschdenken.
Das ist mega krasses Wunschdenken. Ich habe mir die Kommentare, ich gehe mir davon aus, dass da viel Shitstorm auch kam, weil es natürlich nicht so einfach ist. Also selbst wenn jetzt Daryl Emmett sagt, ich habe keinen Bock mehr auf den Trump und dergleichen, er würde hierher kommen und würde praktisch, die würden ja sofort verhungern, weil ihnen fehlt, zwei Dinge fehlen sofort, es fehlen die Rechenzentren, und wenn sie auch da wären, also man würde jetzt das aufgebaut bekommen, dann fehlt die Energie dafür.
Ja, so, und dann kommen noch die Auflagen hinzu, ne? Die wahrscheinlich auch nicht gelockert werden würden, zumindest nicht in dem.
Genau, da könnte man natürlich sagen, okay, wie sieht es mit der Regulatorik aus? Da bin ich zwiegespalten, da sage ich, da gibt es Dinge, die sind auch richtig, wenn man jetzt über solche Systeme spricht, die auch notwendig sind. Das spricht zum Teil ja auch tatsächlich als einziger Punkt für Europa. Aber so wie wir unsere Regulatorik ja wiederum kennen und darüber mal aussprechen, dann gibt es natürlich auch wieder Showstopper, die mit eingebaut sind, die praktisch einfach vielleicht gut gedacht waren, aber praktisch einfach schlecht umsetzbar sind. Und in so ein Setting kannst du nicht reingehen. Da wirst du niemanden finden, der das momentan macht. Weil sonst hätten wir das ja. Weil man muss ja ehrlicherweise sagen, es scheitert ja nicht an klugen Köpfen in Europa und auch an fähigen Leuten. Es gibt ja auch Firmen, die viele Wege gegangen sind. Mhm. Mistral ist ein sehr gutes Beispiel. Aber es scheitert dann am Ende des Tages tatsächlich an diesen, ich sage jetzt mal, an solchen Punkten.
An den grundsätzlichen Bedingungen.
An den grundsätzlichen Rahmenbedingungen, die wirklich trivial sind in der Formulierung und komplex in der Umsetzung.
Genau.
Aber Energie und Hardware ist ja keine schwierige Formulierung, ne? Es ist ja relativ einfach. Aber in der Umsetzung braucht es einfach massive Anstrengungen, die wir, muss man ehrlicherweise sagen, in Europa bis jetzt noch nicht für notwendig oder zumindest nicht für so dringlich gehalten haben, dass wir uns da auf den Weg gemacht haben.
Lass uns an der Stelle mal eins machen. Ich habe nämlich tatsächlich mit Claude Fable ein Modell entwickelt, einfach auch für die Visualisierung dieses Sachverhalts. Und das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, was man mit Fable in relativ kurzer Zeit schaffen kann.
Vielleicht ein, zwei Sätze dazu. Das machen wir auch im Rahmen, weil ich hatte das ja gesagt, wir sind ja beide auch bei It's-O-Well tätig, uns beschäftigt das. Und OWL ist jetzt natürlich eine super typische deutsche Industrieregion, die super erfolgreich bisher war, wahnsinnig viele Unternehmen hat. Aber wir stellen uns natürlich die Frage, wo stehen wir denn in 2030 oder 2032, 2033 in einer KI enablten Industrie, welche Rolle und welche, wie verändert sich die Wertschöpfung? Und deswegen sind wir da sehr intensiv in diesem Thema hinterher.
Ja, und letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, man kann das Ganze in unterschiedliche Schichten, in unterschiedliche Layer unterteilen, wenn man jetzt KI-Anwendungen umsetzen möchte. Und ganz unten ist natürlich wirklich die Ebene Infrastruktur und Energie letztendlich. Und dann hat man natürlich das Thema Daten, die man braucht. Man muss auch, sag ich mal, die Software, den Software-Layer haben, um diese Modelle zu betreiben und um das Ganze auch, sag ich mal, so zu verteilen, dass genug Menschen das wirklich gleichzeitig nutzen können. Da steckt also auch sehr viel Know-how drin und sehr viel Aufwand. Immer mehr kommt das ganze Thema jetzt Agentic Orchestration, Agentensysteme mit drauf. Deshalb habe ich das hier mal reingemacht. Das soll jetzt nicht irgendwie, das ist alles noch in der Mache. Ne? Ja. Aber es veranschaulicht sehr schön, dass man natürlich hier in unterschiedlichen Ebenen denken kann. Und viele Leute haben jetzt lange Zeit gesagt, ja, okay, wir können da unten nicht mehr mitspielen. Wir können hier auch bei den Modellen nicht mehr mitspielen. Aber wir können hier in der Anwendung mitspielen. Ich habe das auch oft gesagt. Ne? Dann machen wir eben das Beste aus der Anwendung und nutzen diese Systeme so gut wir können. Was in der Theorie auch absolut sinnvoll ist und gut ist. Man geht in die Nischen rein und man nutzt es dann tatsächlich für die sehr spezifische Wertschöpfung. Das Problem ist aber nur, was ist, wenn dir jemand, wie wir es jetzt erlebt haben, plötzlich den Boden unter den Füßen runterzieht? Dann ist deine Anwendung ist nichts mehr wert, wenn du nicht diese Infrastruktur darunter hast, um diese Modelle dann auch zu betreiben. Wir haben uns jetzt jahrelang eigentlich darauf verlassen, dass es Alternativen gibt, aus China beispielsweise insbesondere mit Open-Source-Modellen, Open-Source-KI-Modellen. China macht es auch weiterhin, also vor ein paar Tagen ist das GLM 5.2-Modell erschienen, was auch sehr, sehr gut ist. Es reicht nicht an das Fable-Modell ran, aber es ist dafür, dass es ein Open-Source-Modell ist, schon sehr, sehr gut. Ja, aber auch darauf können wir uns doch nicht verlassen. Was ist denn das für eine Strategie zu sagen, ja, die Chinesen werden uns schon hier schön die Open-Source-Modelle zur Verfügung stellen. Also wir haben jetzt wirklich erlebt, das ist möglich. Die Frage natürlich, warum das gemacht wurde und was da dahinter steckt. Wie gesagt, da gibt es ganz viele verschiedene Lesarten von Machtspielchen zwischen der Regierung und Anthropic. Kann man auch sagen, ne? Das ist im Prinzip dadurch entstanden, dass Anthropic sich so quergestellt hat und die Regierung sagt, nee, das lassen wir nicht mit uns machen. Aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht. Also ja. Natürlich hat die Regierung für sich erkannt, was da für ein enormes Potenzial hintersteckt. Und die werden sich das natürlich jetzt nicht wegnehmen lassen wollen, sondern die nutzen das ganz klar als einen großen Hebel. Natürlich muss man dazu sagen, auch die US-Regierung wird nicht wollen, dass das Ganze jetzt dazu führt, dass diese Unternehmen, dass den Unternehmen Kunden wegbrechen. Die stehen beide kurz vor dem Börsengang, sowohl OpenAI als auch Anthropic. Und wir wissen, gerade die Trump-Regierung haben ein großes Interesse daran, dass es an der Börse gut abgeht. Das heißt, ich gehe schon davon aus, dass wir wieder Zugriff erhalten werden, aber unter welchen Bedingungen und was ist das für ein Gefühl, mit dem wir uns da dann sozusagen in die Hände von China und den USA geben und sagen, ja gut, wir machen weiterhin nichts.
Ich habe da auch zwei Gedanken, die mich auch da echt extrem beschäftigen. Das erste ist, so ein bisschen habe ich zumindest den Eindruck, dass Trump schon OpenAI favorisiert. Zumindest entweder hat sich Sam Altman da einfach mehr angebiedert, wie man sagen möchte. Also leider ist das ja offensichtlich gang und gäbe bei Trump, ansonsten kommst du an ihn nicht ran. Man sieht ja die Treffen mit ihm und mit Wirtschaftsmanagern jeglicher Arten. Das ist Sam Altman, das ist definitiv ein Wirtschaftsmanager. Und ein bisschen das spekuliert wird, aber sich präferiert auch dort daran, ob jetzt persönlich oder als US-Government stärker zu beteiligen. Vielleicht, man muss zuletzt sagen, Anthropic wurde zuletzt spekuliert, dass sie tatsächlich höher bewertet werden als OpenAI.
Ja, genau.
Also das spielt vielleicht mit rein. Ist OpenAI der bequemere KI-Infrastrukturlieferant für USA als Anthropic, als jemand wie Daryl Amendei, der offensichtlich schon seine Prinzipien hat, in dem, was er sagt und wie er agiert.
Ne? Ganz klar. Also das muss man schon sagen. Also er hat seine Prinzipien und er ist da standhaft. Also er ist da nicht so ein Fähnchen im Wind, ehrlicherweise. Man sieht aber auch, also die Regierung hätte ja jetzt auch relativ zügig auf OpenAI umsteigen können in der Benutzung, haben sie aber nicht wirklich gemacht, sondern Claude ist immer noch im Einsatz. Gibt es natürlich auch Präferenzen und die liefern sich da natürlich jetzt seit Monaten ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Google spielt da auch noch ein bisschen mit, aber ist ehrlicherweise abgeschlagen. xAI hat es auch nicht geschafft, was Konkurrenzfähiges aufzubauen. Das heißt, OpenAI und Anthropic, das sind die beiden US-amerikanischen Unternehmen, die sich wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Und da kann was dran sein. Ne? Also das ist einfach pure Präferenz ist, weil OpenAI deutlich bequemer, deutlich leichter vielleicht auch zu steuern scheint.
Ist jetzt aber auch Spekulation erstmal an der Stelle.
Aber auch, also die Frage ist halt auch, es hätte genauso kommen können, wenn jetzt OpenAI so ein Modell veröffentlicht hat. Und jetzt sind wir nämlich in so einer Situation, wo jetzt viele Dinge passieren könnten, die dann auch für uns gar nicht transparent sind. Nämlich OpenAI wird sich natürlich jetzt auch zweimal überlegen, ob die mit ihrem nächsten Modell jetzt direkt in die Veröffentlichung gehen oder ob die nicht sagen, ja, bevor uns auch sowas passiert, dann halten wir es lieber zurück und nutzen es erstmal intern.
Böse Zungen haben ja auch gesagt, Daryl Amada hat das bekommen, wovor er immer warnt.
Genau, ne? Das also haben viele gesagt.
Weil das so tritt ja auch kein anderer auf letztlich, der im Prinzip etwas veröffentlicht, etwas entwickelt und selber die ganze Zeit davon warnt eigentlich.
Genau, und auch schreit, ja, wir brauchen Regulierung, wir brauchen Regulierung.
Genau.
Die Kritiker sagen, ja, das ist pures Regulatory Capture, also da geht es darum, dass quasi diejenigen, die es jetzt schon geschafft haben, die können natürlich mit diesen Regulierungen dann gut leben und alle anderen werden dadurch klein gehalten. Ich habe aber mittlerweile eher auch das Gefühl, er ist einfach selber davon überzeugt und es ist schwer, nicht immer einfach nachvollziehbar, was er denkt und was er so sagt. Aber das ist natürlich dann auch wieder ein Faktor, warum es für die US-Regierung sehr unangenehm ist, weil er eben halt eben nicht sich so einfach mal einnorden lässt. Ja.
Lass uns mal über die Auswirkungen vielleicht hier gerade für die Industrie sprechen.
Ja.
Für die, das ist das, womit wir uns ja praktisch tagtäglich beschäftigen. Und mein anderer Gedanke, nämlich auch anhand auch des Ebenenmodells, was du jetzt sehr schön eigentlich gezeigt hast, und ich bin ja auch dabei. Wir haben ja viel darüber gesprochen. Wir haben die Daten und wir haben die Anwendung, an die Daten kennt keiner und keiner hat irgendwie Verpackungsautomaten und Lackiermaschinen gebaut wie wir. Jetzt ist es aber so, dass schon viel darüber spekuliert wird, dass diese KI-Infrastrukturanbieter, ich nenne sie jetzt mal so, die von unten kommen, die, ich sag mal, außer Chip und Energie nichts anderes brauchen als Ressource. Das ist aber das, was sie massiv brauchen. Die haben sich Zugänge weitestgehend gesichert, auch durch die Hilfe des US-Governments, muss man ganz klar sagen, sich nach oben arbeiten. Also praktisch, irgendwann muss man sich fragen, wenn du so tolle KI-Modelle hast, warum sollst du die nur zur Verfügung stellen? Warum machst du nicht selber damit Wertschöpfung?
Ja.
Und warum machst du nicht selber damit auch Anwendungen und integrierst das und wirst praktisch Super-Tech-Konzern, sage ich jetzt mal. Ne?
Ja, natürlich. Also da waren viele Leute auch schon vor und ich glaube, ein Stück weit ist da was dran. Also es gibt bestimmte Anwendungen, wenn die als lukrativ erkannt werden von den großen, großen Anbietern, dann fressen die das auch ein Stück weit auf. Ich glaube, es gibt immer noch viele Nischen, da werden die jetzt nicht reingehen, weil es einfach sich nicht lohnt und nicht lukrativ ist und auch gegebenenfalls auch, sag ich mal, regulatorische Hürden gibt, wo die sagen, das lassen wir dann lieber anderen. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, dass sie tatsächlich auch viel stärker in dieses Beratungsgeschäft reingehen. Nicht notwendigerweise selber, sondern auch über Partnerschaften. Und da natürlich schon einen Weg sehen. Es gibt auch andere Stimmen. Satya Nadella beispielsweise, CEO von Microsoft, hat jetzt vor einigen Tagen auch einen Blogpost veröffentlicht, wo er gesagt hat, er glaubt nicht daran. Also er glaubt gar nicht, dass wir als Gesellschaft sowas zulassen würden, dass jetzt am Ende nur diese beiden Unternehmen existieren, sondern er hat quasi einen anderen Weg aufgezeigt und das versucht natürlich so ein bisschen die Situation auch zu beschwichtigen. Er sagt nämlich, er sieht eher den Weg in spezialisierten, kleineren Modellen, die dann wirklich vor Ort auch bei den Unternehmen mitentwickelt werden und eingesetzt werden und dass im Prinzip die Anwender wirklich dann diejenigen sind, die am meisten von dieser Situation profitieren. Das Problem ist dabei natürlich immer nur, wo kommen diese kleineren Modelle denn dann her? Die müssen ja auch irgendeine Basis haben. Natürlich, du kannst jetzt versuchen, from scratch zu trainieren, aber das ist auch super aufwendig. Das heißt, du brauchst erstmal die Daten, du brauchst die Ressourcen, um so ein Modell dann zu trainieren. Und in der Vergangenheit hat es sich häufig gezeigt, diejenigen, die versucht haben, komplett eigene Modelle zu trainieren, kleinere, spezifische Modelle, bei der nächsten Modellgeneration wurde das einfach mit aufgefressen, weil die dann die generellen Modelle waren einfach so viel besser, dass sie das auch mit bearbeiten konnten. Das heißt, in der Spezialisierung muss man schon genau wissen, was man erreichen will. Und wenn man natürlich auf Effizienz gehen will, dann ist es wieder interessant, wenn man sagt, okay, ich muss das mit kleinen Modellen machen können, weil es einfach ansonsten sich auch nicht rechnet, dann kann es sich schon lohnen. Aber auch hier, wo sollen denn diese Fähigkeiten herkommen? Wir wissen das selber aus eigener Erfahrung. Die wenigsten Unternehmen haben jetzt Machine Learning-Experten bei sich. Das heißt, um diese Systeme dann überhaupt zu trainieren, nutzt du wahrscheinlich heutzutage sowieso schon diese generellen Modelle, damit sie dich unterstützen. Und wenn dir das dann plötzlich wegbricht, dann ist das natürlich ein Verlust. Und dann muss man auf der internationalen Wettbewerbsbühne sozusagen schauen, was machen denn andere, worauf haben andere Zugriff? Und das ist aktuell die große akute Gefahr, die diskutiert wird. Wir haben es jetzt erlebt, dieses Modell wurde zurückgezogen. Es ist natürlich jetzt für alle zurückgezogen worden, weil die Regierung hat gesagt, Exportverbot, kein Nicht-US-Bürger darf dieses System einsetzen.
Auch nicht in den USA. Also
auch nicht in den USA.
Auch nicht bei Anthropic selber.
Auch nicht die Angestellten von Anthropic. Ausländische Angestellte bei Anthropic und überall anders dürfen diese Modelle auch nicht benutzen. Das war allerdings jetzt ein Mechanismus, den die genutzt haben, weil das war der Mechanismus, der am schnellsten umsetzbar nutzbar war, um quasi das Modell erstmal abzuschotten, weil natürlich Anthropic, wie wollen die es machen? Die haben noch gar keine Infrastruktur aufgebaut, um das überhaupt sicherzustellen. Es gab schon die ersten Tweets auch von Leuten, die Systeme entwickeln, Coding-Agenten beispielsweise, die dann gesagt haben, ja gut, wir bauen jetzt bei uns schon mal vorsichtshalber so einen Identitätscheck ein, wo man seinen Ausweis einscannen kann und dann darf man diese Systeme nutzen. Dann gab es natürlich einen riesen Aufschrei, haben die auch wieder gesagt, okay, nehmen wir raus. Also das war schon prophylaktisch, aber die haben darauf geantwortet, die haben das nicht einfach aus eigener Überzeugung getan, sondern es sind schon Regierungsvertreter auch auf sie zugekommen oder zumindest die Modellanbieter und haben gesagt, ja, das könnte sein, dass wir das brauchen werden. Das heißt, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass wir in naher Zukunft wirklich uns identifizieren müssen mit unserem Ausweis als Nutzer und abhängig davon, welche Staatsbürgerschaft du dann hast, hast du entsprechend Zugang zu bestimmten Modellen oder eben auch nicht.
Das sind ja rosige Aussichten, Tommy. Aber bleiben wir nochmal beim Fokus Produktivität. Mhm. Produktivitätssteigerung durch KI für die Industrie. Damit beschäftigen wir uns jetzt ja nicht seit gestern, schon lange. Wir sehen auch, was geht, was nicht geht. Wir sehen auch, dass es eine lange Reise ist. Mhm. Und für mich hat neulich nochmal, also ich muss wirklich sagen, das war für mich ein Eye-Opener. Hier in der Nähe wird ja ein neues Rechenzentrum geplant, im Lippetal, auch für KI-Rechnungen, wenn mehrere Milliarden durch einen ausländischen Investor, muss man ehrlicherweise dann auch wieder sagen, investiert. Aber es ist schon mal etwas, was praktisch in Reichweite ist. Ne? Und da waren die Bürgermeister und das ganze Projektteam war neulich zu Besuch da und haben der Bürgermeister von Hamm. Und dann war eine tolle Diskussion, wir haben uns super ausgetauscht. Sie suchen natürlich jetzt auch die Bedarfe, die Leute, die das nutzen. Dazu zählen wir sicherlich und wir als Cluster in Summe auch, als ganze Region. Und dann wurde ich natürlich die Frage gestellt, die eigentlich total logisch war, die mich aber total überrascht hat. Ja, Herr Dumitrescu, sagen Sie mal, wie viel KI-Rechenpower braucht denn jetzt Itzehoe in 2030? Total logische Frage, ne? Total selbstverständlich.
Und da
klar,
steht man
planerisch, dann, aber man steht dann da wie ein Idiot, ne? Und sagt, boah, keine Ahnung. Und da habe ich natürlich das gemacht, was jeder Schlaue macht. Ich habe die Frage mitgenommen und die Unternehmen direkt gefragt oder bin auch gerade noch dabei, das mit denen zu bekommen und haben uns mehr oder weniger tatsächlich als Auslöser dieser Frage auf einen Strategieprozess gemacht, weil wir müssen diese Frage jetzt beantworten.
Ja.
Nicht, weil es jetzt diese einzelne Frage jetzt runtergerechnet wird auf irgendwelche Rechengrößen, sondern es zeigt, dass wir uns strategisch noch nicht mit den richtigen Dingen so weit beschäftigt haben, so in der Tiefe. Und das Feedback von meisten Geschäftsführern war am Anfang, als ich gesprochen habe, ja, du bist Tresco oder Roman, bin ja vielen auch per Du. Wir haben doch hier ein KI-Transformationsteam, wir haben doch da und wir haben tolle Leute. Ja. Und das stimmt auch, ne? Aber man hat die unbequemen Fragen sich noch nicht gestellt.
Ja, und es gibt da einen Tweet, den habe ich jetzt gerade aufgemacht von Ethan Mollick, der dazu passt, weil der zeigt ganz schön auf, warum es eigentlich nicht der beste Weg ist, jetzt auf die Unternehmen zuzugehen, weil die werden dir diese Frage nicht beantworten können. Und zwar wird hier aufgezeigt, es gibt diese Matter, diesen Benchmark, der aufzeigt, wie viel Zeit ein System mittlerweile autonom arbeiten kann und Aufgaben lösen kann. Das heißt, auf der Y-Achse ist jetzt die Zeit aufgezeigt, also die ein System eigenständig arbeiten kann. Claude Mythos bis zu 20 oder 16 Stunden hier.
So ein typischer Arbeitsalltag.
Hier unten sehen wir quasi die Jahreszahlen. Ja. Ne? Und das Problem ist, dass die meisten natürlich sich auf den Weg gemacht haben, eine KI-Strategie entwickelt haben, noch bevor wir diese funktionierenden KI-Agenten haben. Das heißt, alles, was wir jetzt so als Grundlage hatten, um diese Strategie zu entwickeln, war natürlich, ja, der intelligente Chatbot, da kann mein Kunde dann über mein Produkt Fragen stellen beispielsweise. Oder intern, Thema Wissensmanagement, halte ich tatsächlich weiterhin für einen sehr wichtigen Anwendungsfall, aber wir können jetzt schneller quasi unsere Informationen finden. Und was aber jetzt natürlich viel krasser sich immer weiter abzeichnet, ist, dass diese Systeme halt eben nicht nur der intelligente Chatbot sind, dem ich mal eine Frage stelle oder auch eine Rückfrage stelle, sondern die arbeiten im Hintergrund einfach vielleicht sogar kontinuierlich. Das heißt, die Anforderung an die Rechenleistung, das ist ja unvorstellbar, wenn man einmal davon ausgeht, dass diese Systeme wirklich zuverlässig autonom arbeiten können. Das muss immer noch vor allem in den jeweiligen Anwendungen gezeigt werden und dass es dann vor allem auch wertschöpfende Arbeit ist, also nicht nur einfach Energie, die verbrannt wird, muss auch gezeigt werden natürlich. Aber gehen wir mal davon aus, von dieser Hypothese, diese Systeme laufen im Hintergrund. Die Anforderungen an die Energie sind natürlich deutlich höher als das, was wir uns jetzt vorstellen können.
Absolut, absolut. Man muss sich ja nur mal überlegen, wenn jetzt man da vollkommen richtig, also wenn man jetzt Unternehmen fragt und dann kommen die mit, wir ja auch als Institut, dann kommen wir mit unserer 5-Jahres-Strategie. So 5 Jahre. Wenn ich jetzt 5 Jahre zurückdenke, von dem, was ich vor 5 Jahren hätte nur mir in den kühnsten Träumen ausdenken können, dich nicht annähernd das getroffen, wo wir heute sind.
Genau.
Und dementsprechend muss man davon ausgehen, dass man, wenn man jetzt eine Projektion nach vorne macht, sie super realistisch heute klingt, wahrscheinlich völlig daneben legen wird, zu dem, was tatsächlich dann die Bedarfe sind. Das heißt, man muss eigentlich viel mutiger und viel konsequenter jetzt exponentiell auch eine Strategie denken, wozu wir halt, wir projizieren halt das, was wir halt gerade so im Umfeld haben. Und deswegen, bei uns ist es ja immer, und du weißt es ja, wir reisen jetzt ja gerade so ein bisschen durch die Welt in den nächsten Wochen, um einfach auch mit ganz anderen Leuten zu sprechen, um eben nicht in der eigenen Bubble sich jetzt Gedanken zu machen, was heißt das jetzt für uns und wie viel müssen wir jetzt hier investieren in die KI-Themen.
Und ich wollte das mal erklären, warum das Thema Rechenleistung auch so elementar wichtig ist aus meiner Sicht. Also selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, viele Leute sagen, es ist, der Zug ist abgefahren, wir werden es nicht schaffen, solche Modelle in Europa zu trainieren. Wir werden es nicht schaffen aufzuholen, weil die anderen sind dann wieder deutlich weiter. Das heißt, selbst wenn wir es schaffen, sind wir komplett hinten dran. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Also ich möchte nicht, dass es so ist, aber es ist aktuell tatsächlich das Diskussionsthema, dass viele sagen, der Zug, was das die Modelle angeht, ist abgefahren in Europa. Und das ist super bitter. Ich wünschte, ich hätte da eine gute Antwort drauf. Ich glaube, aufzugeben ist keine Lösung, sondern wir müssen es versuchen. Die Frage ist nur, ob das reicht. Aber es gibt ja noch andere Hebel, an denen wir stellen können. Und das Thema Rechenzentren, Energieversorgung sind de facto Hebel, weil wenn mehr Rechenzentren gebaut werden, wenn mehr KI eingesetzt wird, brauchst du auch die Energie. Das heißt, da sollten wir, unabhängig davon, ob wir es schaffen, diese Modelle zu trainieren, sollten wir da wirklich Gas geben aus meiner Sicht. Und ich möchte das mal verdeutlichen, warum das auch so entscheidend ist. Ich habe das hier mal wirklich laienhaft aufgezeichnet und das ist nicht im Maßstab. Das heißt, es soll wirklich nur qualitativ einmal verdeutlichen, was wir hier für eine Situation haben. Also wenn wir uns mal vorstellen, wir haben hier die Rechenleistung in Gelb mal die USA und in Blau mal Europa. Wie gesagt, das ist jetzt rein qualitativ aufgezeigt, aber von der Verhältnismäßigkeit ist es, glaube ich, zumindest Ballpark-mäßig schon okay. Also Europa steht schlecht da, USA baut aus. Und man muss sich jetzt vorstellen, diese Rechenleistung, die wird ja auch für ganz viele verschiedene Anwendungen eingesetzt. Aber ein Punkt, für den viel Rechenleistung benötigt ist, ist das Training der Modelle. Und das ist quasi eine festgesetzte Menge, die du dann kennst. Du weißt, wie groß ist das Modell, wie lange will ich es trainieren, ungefähr, Pi mal Daumen. Und wie viel Rechenleistung brauche ich dann und wie viel Energie brauche ich dann dadurch? Und bisher war es immer so, es war genug Rechenleistung da, um diese Modelle zu trainieren. Ne? Also jetzt GPT-4 viel zu groß dargestellt, das müsste man im Vergleich zu Mythos deutlich kleiner darstellen. Ist es, wie gesagt, jetzt nur einmal schemenhaft dargestellt. Aber die Modelle werden immer größer. Das ist das zugrunde liegende sogenannte Scaling Law. Das sagt einfach aus, mach die Modelle größer, nimm mehr Daten, mehr Rechenleistung, dann werden die Modelle besser. Und das hat sich bis heute einfach, hat immer noch Bestand. Das heißt, die Modelle werden größer. Und die werden auch nicht aufhören. Solange die daran glauben, dass die eine bessere KI erzeugen können, werden die auch Verluste einfahren ohne Ende, solange man natürlich Investoren findet. OpenAI hat jetzt laut Berichten im letzten Jahr, ich glaube, es waren 35 Milliarden Verlust gemacht. Also wirklich krasse Mengen.
Anthropic angeblich leicht gewinnen.
Genau, aber das ist dann auch die Frage, wie man das rechnet. Interessanterweise muss man dazu sagen, dass das Betreiben der Modelle, das ist lukrativ. Ja. Da hat OpenAI laut dieser Berichte eine Marge von 40%. Das heißt, die machen Gewinn mit dem Betrieb der Modelle. Das Problem ist nur, in dem Moment, wo du aufhörst, das nächste Modell zu trainieren, ist dein Konkurrent in ein paar Monaten soweit und hat was Besseres. Und deine Kunden, und das hat sich auch gezeigt, die Modelle sind nicht so sticky, dass man sagt, ich bleibe jetzt dabei, sondern wenn es ein besseres Modell gibt, dann...
Also ich kenne das ja von mir. Ich wechsle ja gefühlt alle 2 Monate immer hier mit meinem präferierten Modell, um auch einfach alles auszuprobieren. Ja. Ich habe jetzt ich muss auch ehrlicherweise zugeben, für mich ist der Hauptfaktor immer hier eine geile Bildgenerierung dahinter, die wirklich einfach gut für Memes und dergleichen gut funktioniert und für Vorträge und dergleichen. Aber ich lange dann auf Google eine Zeit lang, weil es einfach super funktioniert mit einer Banana und jetzt in letzter Zeit sehr stark ChatGPT und Claude dann natürlich. Aber dieser Vendor-Login, den haben wir zum Glück hier auch noch nicht.
Das ist aber da wollen die ja hin.
Da wollen die hin.
Und deswegen, das merkst du ja auch immer stärker.
Deswegen ist Wettrennen.
Also was jetzt zum Beispiel OpenAI mit Codex, mit der Applikation aufbaut. Natürlich machen die jetzt eine super App, die, sag ich mal, alles kann, die dann auch für den Computer-Use und für die Wissensarbeit benutzt werden kann. Die versuchen natürlich schon, dich dann sozusagen an die Kette zu binden, ähnlich wie wir das auch von Apple, Microsoft und Co. in der Vergangenheit kannten oder insbesondere auch von Google. ich persönlich versuche da immer gegenzuhalten und immer offen zu bleiben. Aktuell ist es noch super einfach zu wechseln. Ja. Aktuell ist es wirklich tatsächlich immer noch sehr einfach zu wechseln. Okay, also
darf
wir haben
ich,
quasi
darf Modelle. Ich eine, darf ja, ich eine Sache dazu ergänzen? Weil ich finde, das, was du aufgezeichnet hast, dazu gibt es ja tatsächlich auch andere Experten, die sich dazu geäußert haben. Da gibt es hier Europe 2031.
Genau, können wir auch gleich drauf
gucken. Relativ spannend auch. Das habe ich die Tage auch schon mir mal durchgelesen, die ja im Prinzip das vor allem hier verschiedene Compute-Szenarien ja aufgezogen genau. haben. Und ich sage das mal, ich habe die Zahlen jetzt gerade da, wir können das ja auch einblenden.
Genau.
Deren Szenario für 2030 ist, dass die Welt ungefähr 300 Gigawatt an Anschlussleistung hat für KI-Rechenleistung, für AI-Compute. Genau. Und von den 300 Gigawatt sind über 200 Gigawatt die USA.
Genau.
Dann kommt China mit irgendwie an die 50 Gigawatt und Europa mit unter 20. Und der Rest der Welt irgendwie 60 und ungefähr 30. Und ich weiß ja, Deutschland plant ja bis irgendwie mit 5 bis 5,5 Gigawatt Anschlussleistung. Da sage ich immer, das ist das, was Meta gerade in New Orleans in einem Rechenzentrum ja. gerade aufbaut. Und das ist noch nicht mal alles nur KI-Rechenleistung. Also das ist schon besorgniserregend und erklärt natürlich auch, warum das an so einem ganz einfachen Faktor wie ja. Rechenleistung und die damit verbundene Energie, das Ganze sich schon entscheiden kann.
Aber wichtig ist ja zu sagen, warum das so entscheidend ist, weil die Leute könnten ja sagen, ja gut, weltweit gibt es ja genug Kapazitäten. Mhm. Aber das muss man ja mal aufsplitten. Wofür werden die dann verwendet? Erstens, der Betrieb, wenn wir jetzt dieses Jevons Paradox, was wir hier auch schon häufig erwähnt haben, nämlich die Systeme werden zwar effizienter, es ist mehr davon vielleicht verfügbar, dadurch, dass es effizienter ist, aber die Nachfrage steigt immer, weil es ja. neue Anwendungsmöglichkeiten gibt. Und genauso ist es jetzt auch gerade bei KI. Aktuell merken wir ja, es wird knapp. Die Rechenkapazitäten werden knapp. Grafikkarten werden teurer. Auch Jahre alte Grafikkarten ja. werden teurer. Diejenigen, die gerade versuchen, sich einen Computer zusammenzustellen, haben das auch schon schmerzlich festgestellt. Also Hardwarepreise generell sind durch die Decke gegangen. Und das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass einfach diese Chips einfach überall jetzt unter den Nagel gerissen werden für das Thema KI, um die dann auch entsprechend einzusetzen. Ne? Auch das Thema RAM, Arbeitsspeicher, also gar nicht so sehr nur noch die Grafikkarten, sondern das Ganze drumherum ist einfach viel stärker nachgefragt, um KI zu betreiben. Und das heißt, da wird einfach eine Knappheit schon entstehen. Aber wir haben ja diesen Wettkampf, nicht nur zwischen Anthropic und OpenAI, sondern auch weltweit diesen Wettkampf, China, USA insbesondere, die immer größere Modelle trainieren werden. Das heißt, diese Modelle, die wollen auch ein immer größeres Stück des Kuchens von der gesamten Kapazität haben. Und wenn wir jetzt mal wirklich in die Zukunft gucken und uns mal vorstellen, Claude 7 oder GPT-9, was braucht das denn? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es nicht den krassen algorithmischen Durchbruch gibt, der das dann halt irgendwie durch einen Faktor 10 oder vielleicht sogar einen Faktor 100 teilt. Das halte ich aktuell für jetzt nicht so realistisch, sondern ich glaube schon, dass sie einfach immer weiter, immer größer bauen, weil irgendwann hast du dann vielleicht die Superintelligenz. Dann haben wir in Europa an irgendeinem Punkt vielleicht gar nicht mehr überhaupt die Gesamtkapazität, um faktisch, technisch so ein Modell überhaupt trainieren zu können. Und dann musst du ja überlegen, die Leute nutzen ja dann KI. Das heißt, es gibt sowieso keinen Spielraum. Und das ist das Fatale an der Geschichte. Und wir haben dann auch keinerlei Hebel. Wir können dann, warum sollte jemand nach Europa kommen oder warum sollte uns jemand überhaupt ernst nehmen? Ich bin sehr stark für das Thema Kooperation. Es gibt da auch einen guten Blog-Eintrag jetzt von Armin Ronacher, der hat darüber auch geschrieben und der hat auch gesagt, also Kollaboration sollte auch unser Ziel werden, aber solange wir keinen Hebel haben, was bringt denn dieses Ziel? Weil am Ende nimmt dich sowieso keiner ernst.
Ja. Ja, das ist auch ein interessanter Gedanke. Ich habe neulich ein Gespräch gehabt mit unserem Kollegen hier, Axel Ngonga, ein Kollege hier in der Informatik von mir, der hier gerade hier im Bereich KI, glaube ich, schon einer, der gerade Wissensgraph-Entwicklung relativ weit ist. Und da haben wir uns ausgetauscht über vielleicht, dass es was ganz anderes gibt als jetzt diese Transformer-Modelle und diese Sprachmodelle. Ja. Das könnte ja passieren. Der Schlagwort ist dann.
Jan LeCun beispielsweise.
Genau, mit Jeppa. Also dieses Joint Embedding Predictive Architecture, weil er letztlich sagt, diese Modelle sind am Ende des Tages, verstehen die ihr Umfeld nicht. Die verstehen immer noch nicht, es ist kein Weltmodell dahinter. Genau. Und das ist ja genau der Ansatz. Ich selber habe aber so das Gefühl und haben ja viele andere Experten auch gesagt, Wahrscheinlich wird aber derjenige, der extrem starke Sprachmodelle jetzt gerade hat,
ja, genau,
näher an die Entwicklung von Jabber kommen, als genau, die, die es nicht haben. Ne?
Und genau das ist auch wieder so diese europäische und insbesondere deutsche Sicht auf das Thema. Ne? Wir diskutieren, wir stellen in Frage. Das erinnert mich sehr stark an diese ganze Wasserstoff- und auch Kernfusionsgeschichte. Es ist ja, also ich soll auf jeden Fall dran geforscht werden, sagt ja aber keiner was. Aber was bringt dir denn dieses, ja, das ist vielleicht die bessere Technologie, wenn du währenddessen nicht eine Alternative weiterhin aufbaust, damit du einfach diese Versorgungslücke schließen kannst?
Es geht ja darum, wenn eine Technologie skalierbar ist.
Ja.
Das hat dir die Historie gezeigt, ja, da musst du drauf setzen. Das ist momentan das Problem immer noch bei Wasserstoff. Ne? Ja. Ich habe jetzt, will den nicht so weit ausholen, aber es war in den Nachrichten ja drin, dass jetzt mal einer ausgerechnet hat, wie viel grüne Energie wir gewinnen müssten, um wirklich mit Wasserstoff, grünen Wasserstoff zu bekommen. Da wird dir, also da kannst du eigentlich fast gar nicht mehr dran glauben. Und das lässt, weil es einfach nicht gut skalierbar ist unter den jetzigen Bedingungen. Aber ich glaube, dass tatsächlich eins der Kernpunkte ist, dass wir dort, wo gerade diese KI-Systeme entstehen, dass wir dort ein Innovationsökosystem sehen, was sich halt eben schon in dieses KI-Zeitalter bewegt hat.
Ja.
Und wir in Deutschland, in Europa, aber in Deutschland insbesondere, ein Innovationsökosystem haben, was wahrscheinlich 2015 stehen geblieben ist.
Ja.
Und ich habe da auch eine Anekdote dazu, denn ich war ja bei Fraunhofer in so einem Executive Program, Vintage Class, ist das also ganz komisch. Unter dem Namen verstehen wir jetzt, aber es ist ein Executive Development Program, wo im talentierte Leute, vor 10 Jahren dachte Fraunhofer, ich bin talentiert zumindest, reinkommen, um dann gemeinsam eine Gruppe, sind 15 Leute über alle Institute, also aus 30.000 Leuten 15 Leute, die dann so eine Gruppe bilden und dann 5 Jahre geformt und trainiert werden. Und in dem Zuge hatte ich damals sogar einen Anruf bekommen, das ist knapp 10 Jahre her. Aber damals war ich in diesem Programm 5 Jahre lang, da war ich frisch drin, einen Anruf bekommen aus München, aus der Zentrale, ich will gar nicht sagen wer, aber es war weit oben. Was müssen wir eigentlich machen bei dem Thema KI? Der Dumitrescu. Und ich wurde nicht gefragt, sondern auch noch ein paar andere, die ja da auch unterwegs sind, will jetzt alles keine Namen nennen. Und ich habe da eigentlich ganz klar meine Meinung dazu gesagt. Also wir können das jetzt so machen wie immer. Machen ein paar Projektchen hier, ein paar Projektchen da und da mal wieder was und alle Institute sind irgendwie zufrieden.
Genau, und jeder darf in seine Richtung forschen.
Jeder hat so seine Fragen und ob die Fragen alle zusammenpassen und ob 5 Leute auch dieselbe Frage beantworten, das ist praktisch kaum überprüfbar in unserem in unserem Forschungssystem. Das meine ich auch nicht nur auf Fraunhofer, das ist jetzt in generell gemeint. Ne? Das ist keine spezifische Fraunhofer-Kritik. Ja, die ist an anderen Stellen sicherlich immer auch mal angebracht, aber das ist generell. Und dann habe ich gesagt, also wenn man es wirklich ernst meinen würde, müsste man jetzt die besten Leute, die gibt es ja. Die gab es auch bei Fraunhofer schon vor 10 Jahren, gab es genug schlaue Leute, um KI-Systeme zu entwickeln und auch Lösungen. Da war das Thema Sprachmodelle noch gar nicht jetzt so präsent, aber es war, wie gesagt, deswegen weiß man ja, dass das ja schon damals allen klar war, dass das kommen wird als dieses Thema. Dann müsste man jetzt einen Brief schreiben an die Institute und sagen, wir wollen die besten Leute. Und wenn man sie nicht identifizieren kann, die Institute, dann muss man halt sagen, was sind denn die 5 Leute? Wen hat man denn schon angerufen? Ne? Also was sind denn die 5 Leute und zieht die zusammen? Die ziehen ja dann wieder mehr Leute zusammen. Und da hat man damals gekniffen oder ist eben nicht gemacht, weil es wäre ein mutiger Schritt gewesen zu sagen, Gott, wir bauen halt irgendwo oder wir nehmen irgendein Gebäude, mieten das an und stellen da die 20 KI-Experten rein und technischen Experten und schau mal, was passiert. So, und ich glaube tatsächlich, dass aber so eine Denkweise diejenige ist, die angebracht wäre, wirklich disruptive Lösungen zu ermöglichen und nicht im Sinne eines, wir haben so eine gewisse Förderlogik, wir haben eine Förderprogrammatik, wir haben erstmal Zeiten, bis dann hier Bewilligungsbescheide kommen, dann muss ich diesen Arbeitsplan ändern, darf ich den bearbeiten, dann darf ich den nicht mal ändern, dann muss ich die Nachweise machen, bla bla bla. Und das sind alles Themen, die meiner Meinung nach schwierig sind und wir haben zu viel Einzelplayertum. Und wir haben auch zu viel Einzelprojektförderung, die in so einer großen Sache meiner Meinung nach halt kontraproduktiv sind. Und letzter Punkt dazu, die Frage ist, ist überhaupt absehbar, da eine Änderung zu machen? Ich wäre sehr positiv, wenn wir erkennen würden, als Deutschland, als Europa, dass das nicht der richtige Weg ist. Ich will nicht sagen, dass man das nicht braucht. Das gibt es für viele Themen, wo das gut funktioniert. Aber in dem Thema, dass eine Infrastruktur ist. Vor allem
Themen, wo keine Brisanz drin ist, kannst du das natürlich so machen.
Absolut. Und man sagt, wir wollen mal zu dem Thema und zu dem Thema. Ist alles. Also es geht nicht darum, irgendwie eine Umverteilung zu nehmen. Aber es geht darum, wollen wir eine konzertierte Kraftübung machen, um bei dem Thema KI nicht in eine völlige Abhängigkeit zu geraten, weil das sind wir schon und die wird sich nur verstärken. Ich glaube, die haben die Ausführungen von dir das ja sehr schön belegt. Das wird ja nur noch stärker in der aktuellen Entwicklung. Und uns nicht, ich sage jetzt mal, vielleicht auch ein bisschen belügen, indem wir sagen, ja, wir haben ja die Anwendungen und wir kriegen das dann irgendwie schon hin. Da weiß ich nicht, da sollte das jetzt ein mahnendes Beispiel sein. Es darf in 10 Jahren oder 5 Jahren sicherlich kann keiner sagen, das hätte man nicht wissen können.
Ja, man muss auch mal schauen. Ne? Also man kann ja erstmal auf den ersten Blick auch Parallelen ziehen zu dem ganzen Thema Cloud Computing, wo es ja nicht so gekommen ist. Wir sind zwar weitestgehend auf US-amerikanischer Infrastruktur unterwegs, wenn es beim Thema Cloud Computing geht, aber es war bisher jetzt nicht irgendwie ein großer Spielball oder kein für Europa riesengroßer Nachteil, würde ich sagen, sondern wir haben die anderen entwickeln lassen und wir nutzen quasi diese Technologien zu einem vertretbaren Preis. Könnte man ja meinen, dass das im Thema KI auch so ist, aber bei KI ist es ja, zeichnet sich ja jetzt schon ab, dass es eben ganz anders als Cloud-Technologien beispielsweise, dass es so krass Dual-Use ist, dass die Länder, die die Hoheit dann darüber haben, dass die natürlich dann dem Ganzen auch jederzeit einen Riegel vorschieben können, und man sich somit in eine ganz andere Abhängigkeitsform begeben würde, wenn wir jetzt wirklich einfach darauf setzen, die anderen machen schon. Und wir sind diejenigen, die dann die guten Anwendungen aufbauen. Natürlich, klar, wenn wir schlau sind und sagen, okay, wir schaffen uns alternative Wege, also dass wir das, was wir bauen, immer so bauen, dass es auch mit kleineren Open-Source-Modellen, die wir bereits besitzen, funktioniert, schön und gut. Aber die Welt wird sich ja trotzdem weiterdrehen. Und
sicher.
Es ist super schwierig, wir haben alle keine Glaskugel. Das heißt, wir können nicht in die Zukunft gucken und es kann sogar sein, dass wir mit unserer Brisanz, dass das alles auch in eine andere Richtung geht. Die wenigsten Leute sagen zwar, ja, wird alles schon nicht so kritisch werden, sondern aktuell habe ich eher das Gefühl, das ist aber wahrscheinlich eher ein Bauchgefühl, dass es schon eher die mahnenden Worte gibt, dass wir hier jetzt echt uns in eine sehr krasse Sackgasse manövriert haben. Aber wenn wir mal überlegen, wenn diese Technologien immer besser werden, was man dann plötzlich für Dinge damit tun kann, die wir uns vielleicht jetzt gar nicht vorstellen können. Und dann auch sowas wie ein ASML beispielsweise, wo wir jetzt aktuell noch, sag ich mal, am seidenen Faden sozusagen unseren Hebel hängen haben. Nämlich ASML, das einzige Unternehmen weltweit aus den Niederlanden, das die Anlagen herstellen kann, mit denen dann diese Computerchips entsprechend so belichtet werden können, dass man die feinen Strukturen darauf einbringen kann. Ne? Und da gibt es natürlich noch viele weitere Unternehmen, Zeiss etc., Trumpf, die dann irgendwo auch mitspielen. Aber das ist aktuell, glaube ich, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und wir können diese Marktführerschaft dann verlieren, wenn plötzlich Systeme existieren, die es ermöglichen, dass Leute plötzlich in kürzester Zeit aufholen können.
Ja, das ist, ich finde, ASML ist mal ein sehr schönes Beispiel. Das wird ja natürlich immer gebracht und dann haben wir da die Optik von Carl Zeiss und Trumpf mit den Laser und so. Und dann freut man sich darüber. Ich sehe, Politikerinnen und Politiker genug, die sich freuen und darüber. Ja. Aber die Frage ist nicht, dass man sich darüber freut, was man hat, sondern die Frage ist, wie können wir tiefer in die Wertschöpfungskette rein, damit wir, wenn wir sagen, wir wollen durch Partnerschaften eine strategische Position, da muss man aber tief in die Partnerschaft hinein und da muss man auch tief in die Partnerschaft investieren. Und das sehe ich momentan
auch
zu wenig.
Musst du einfach auch mehr zu bieten haben.
Und ein schönes Beispiel einer Partnerschaft, die gut gemeint ist und sicherlich nicht völlig verkehrt ist. Ich habe heute einen FAZ-Artikel, heute früh gelesen. Deutschland und Frankreich haben zusammen jetzt hier, gründen gerade ein gemeinsames KI-Zentrum, DFKI und eben das Pendant aus Frankreich dazu. Klingt alles super, super interessant, ist aber so typischerweise, was man so in Europa macht. Ne? So, wir bauen ein Zentrum auf, wir erstellen jetzt ein Programm, eine Strategie, dann werden erstmal Gremien, da muss man sie erstmal zurechtfinden und abstimmen. Und dann steht tatsächlich in diesem Artikel, und ich vermute, die werden das aus der Pressemitteilung des DFKIs und des Zentrums oder definitiv haben. Wir rechnen mit Ergebnissen in 1 bis 2 Jahren.
Ja.
So, und allein dieser Satz ist so praktisch alarmierend. Der ist so alarmierend. Wenn das jetzt die Antwort ist, wenn das die Antwort sein soll, das ist praktisch, das kann man vernachlässigen. Und wir sollten aufhören hier mit kleinen Aktivitäten, hier mal, da mal, dort mal irgendwas. Das heißt nicht, dass man nicht eine Breite fördern soll, aber es muss ja irgendwie ein gemeinsames Ziel der ganzen Aktivität geben und auch der Finanzierung der Investitionen. Und ich glaube schon, dass da ein Umdenken stattfinden muss und auch sollte, denn ich glaube, am Ende des Tages sind es auch Signale an die traditionelle Wirtschaft, die wir momentan haben, die auch dem KI-Thema folgen werden muss. Die Frage, die ich definitiv, die wir jetzt ja schon andiskutiert haben, das Thema KI ist so disruptiv für jegliche Form von Organisation. Und gerade in Deutschland, wo wir eine sehr starke mittelständisch geprägte Industrie haben, die sind sehr anfällig dafür, dass sie in so einem Prozess tatsächlich fast untergehen können. Sie können auf der anderen Seite aber auch extrem gut und schnell vielleicht reagieren und agieren. Aber dafür müssen wir Voraussetzungen schaffen und auch Zugänge schaffen. Weil wir können jetzt sehr schwer einem Mittelständer mit wenigen 100 Mitarbeitern sagen, ja, hier trainier, weil die können das nicht, die, aus mehreren Gründen, brauchen wir jetzt nicht vertiefen, das ist auch nicht als Vorwurf, sondern wir müssen natürlich gucken, wie schaffen wir das sicherzustellen. Und da bin ich der Meinung, und bei aller Kritik ans US-Government, ich finde, wir dürfen uns ja auch nicht darüber beschweren, dass sie strategisch denken.
Nein, natürlich nicht.
Das muss man ja auch mal anerkennen und mal sagen, das, was sie tun, ist vielleicht gar nicht mal so doof, wie die da agieren, sondern warum können wir als Europa, weil das in der Stärke wäre ja dann die Augenhöhe, die man auch treffen müsste, das ist Deutschland alleine sicherlich nicht, warum findet man nicht auch Antworten auf unbequeme, ich sage mal, auf unbequeme Fragen, die letztlich im Raum stehen, ne?
Ja, ich fühle mich halt zurückversetzt in die Zeit der krassen Gasknappheit, ne? Also wo wir plötzlich festgestellt haben, okay, sich komplett auf Russland zu verlassen, weil die uns günstiges Gas liefern, das war vielleicht selten dämlich, ne? Das ist auch etwas, was ich jetzt als mögliche Zukunft gerade sehe, nämlich das wird jetzt alles geklärt werden, das wird alles abschwächen. Die US-Regierung wird sagen, ja, macht euch keine Sorgen, ihr werdet schon Zugang bekommen auf die Modelle, auch zu guten Preisen. Ja, bis wir dann eines Tages wirklich das so weit integriert haben in all unsere Systeme, dass man plötzlich von einem auf den anderen Tag uns komplett lahmlegen kann, indem man diese Modelle dann abstellt. Und wir können es einfach nicht zulassen. Wir können nicht zulassen, dass wir wieder in eine solche Situation geraten.
Definitiv. Also ich habe jetzt auch keine 100 Handlungsempfehlungen oder dergleichen. Wir unterhalten uns ja erstmal. Ja. Wir wissen es ja auch nicht alles, ne? Und wahrscheinlich nicht mal viel, wenn wir so ehrlich sind. Und typischerweise sind wir ja auch eher in einem, wir haben manche Kommentare in einem infantilen Ton unterwegs und machen uns auch über das eine oder andere auch mal lustig oder humorvoll. Wir versuchen ja Dinge, die komplex sind, einfach auch zu erklären und auch euch als Zuhörer, Zuschauerin dann einfach mal mitzunehmen. Uns interessiert natürlich auch eure Meinung, auch wie ihr das momentan seht. Man sieht natürlich, es trifft ja nicht nur Organisationen, es trifft ja auch die Person im Einzelnen. Ne? Der eine oder andere wünscht sich halt KI wieder weg und hat total Angst, dass natürlich das gerade kommt. Da gibt es also ganz spannende Aktivitäten.
Das ist im Übrigen so ein kleiner, das hört sich jetzt dumm an, wenn ich das als Hoffnungsschimmer bezeichne, weil ich halte das nicht für den richtigen Weg, aber in den USA gibt es natürlich auch eine sehr krasse Gegenbewegung aktuell. Also in Umfragen nur 20% der Bevölkerung befürworten überhaupt die ganze KI-Thematik. Das heißt, da kann es natürlich auch passieren, dass da jetzt eine starke Gegenbewegung entsteht, die das ganze Thema dann wirklich nochmal stärker regulieren will und stärker aus dem Alltag verdrängen will. Ich halte das erstens nicht für den richtigen Weg und zweitens wäre es auch selten dämlich, wenn wir uns jetzt darauf verlassen würden, dass sowas passiert. Ja. Und das heißt ja dann trotzdem nicht, dass die nicht weiter daran arbeiten, diese Systeme zu entwickeln. Es könnte halt einfach nur dazu führen, dass die für den normalen Bürger einfach nicht mehr zugänglich sind. Zumindest nicht die besten Systeme.
Ja. Und das Traurige, die Chance ist ja eigentlich dabei, dass wir ja gerade, gibt es ja schon mehrere Studien in Deutschland, ja eine sehr hohe Akzeptanz bei den Leuten sogar haben für KI. Also es ist tatsächlich so, dass wir noch bei den meisten eigentlich ein positives Bild haben. Wir haben viel aktive Nutzer. Ja. Also sehr, sehr viel aktive Nutzer. Ich glaube, hab das einmal gesehen. Also überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen ChatGPT-Lizenznutzer oder in Deutschland. Also, und ich sehe das ja auch, wir haben ja viele Umfragen gemacht bei uns im Cluster, wo ja wirklich eine extreme Offenheit bei der Belegschaft als auch bei den Führungskräften war. Die haben sich gegenseitig so ein bisschen vorgeworfen, dass sie alle keine Ahnung von KI haben. Aber eigentlich ist das was Positives zu sagen, wir wollen mehr, als wir bisher tun und wir interessieren uns auch dafür. Ich glaube, das hat man verstanden. Ich glaube, man hat ja auch verstanden, dass das der Produktivitätsanker jetzt sein wird, weil es geht tatsächlich um Wettbewerbsfähigkeit. Unabhängig von KI geht es ja momentan sehr stark um Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Wir haben mit China ein Land großgezogen, das sich an uns orientiert hat, wo wir gucken müssen, dass wir wettbewerbsfähig bleiben mit denen in unseren klassischen Industrien. Das ist nicht nur das Auto, sondern auch die ganzen klassischen Industrien dahinter sind, wo echt der Wettbewerb sehr knallhart ist. Wenn wir dabei KI nicht aufschließen können oder gar noch hinterfallen, dann kann man die Schiene auch zu Ende zählen. Und dann haben wir ganz andere Themen, die wir tatsächlich dann in Deutschland bekommen, weil wenn wir Industriearbeitsplätze im großen Stile weiter verlieren, das sind ja schon jetzt einige im Abbau, die momentan verschmerzbar sind, glaube ich, gesellschaftlich, weil wir auch einen demografischen Wandel haben und weil wir sie wahrscheinlich auch aufgreifen können, technologisch. Aber irgendwann wird das irgendein Kipppunkt sicherlich irgendwann erreichen, wo man sagt, gut, wir sind einfach kein Hochlohnland mehr, zahlen aber noch die Preise und haben vor allem ein System, was so teuer ist wie dafür. Das sind, glaube ich, schon alles Dinge, da sind wir aber, also ich persönlich nicht kein Fachmann für. Ich denke mir das immer nur so persönlich immer weiter, dass das irgendwie nicht gerade in die richtige Richtung läuft. Und für mich diese Frage, die mir der Bürgermeister von Hamm gestellt hat, wie viel Compute braucht man eigentlich? Ich finde, das ist jetzt nicht die entscheidende einzelne Frage, aber an der macht sich meiner Meinung nach ja aus, können wir in den nächsten Wochen, Monaten eine Antwort auf so eine Frage finden? Und weil wenn wir da eine Antwort finden, dann haben wir das Thema wirklich mal auch auseinandergenommen, was wirklich notwendig ist. Und ich sehe Hoffnung. Also ich sehe Hoffnung. Ich sehe wenig Hoffnung zu sagen, wir treten jetzt an und bauen das Fable 6 konkurrierende Modell. Das sehe ich tatsächlich jetzt wenig Hoffnung, hast du auch, glaube ich, auch erklärt.
Ja, wobei ich bin da, also ich bin super zwiespältig und ich glaube auch nicht, dass der richtige Weg ist, deshalb aufzugeben.
Genau. Nee,
also,
auf keinen Fall. Auf keinen Fall.
Wir haben ja vor allem auch Unternehmen aus Europa, die sich auf den Weg gemacht haben, aber ich glaube, da scheitert es einfach, weil die finanzielle Unterstützung nicht da war. Also ein Mistral oder ein Aleph Alpha, die jetzt mit Coherent in Kanada zum Beispiel sich zusammengeschlossen haben. Häufig belächelt, als auch schwach dann abgetan. Ich glaube, es ist fatal, dieses Denken. Ich glaube, man hätte wirklich mehr tun müssen, um solche, vielleicht jetzt nicht gleich durch die EU subventionieren, aber zumindest Bedingungen schaffen, damit da auch mehr Kapital reinfließt und vielleicht auch Steuererleichterungen an die Unternehmen, die dann investieren, abgeben. Keine Ahnung, ich bin, was das Thema Politik angeht, eher eine Niete leider. Und gerade Wirtschaftspolitik.
Meine ich, aber ist das Fach, meinst du? Aber es geht ja nicht jetzt um die Instrumente an dem jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube tatsächlich vielleicht, dass es am Ende des Tages eine Diskussion wird, die nicht entscheidend sein wird, wie stark ist ein starkes KI-Modell. So in den letzten Mühs. Aber dass wir ein starkes KI-Modell brauchen in Europa, wenn wir das nicht jetzt erkannt haben und wenn wir das jetzt nicht massiv fördern, dann ist uns auch wirklich nicht zu helfen. Dann brauchen wir uns auch wirklich nicht mehr beschweren. Und wir brauchen ein starkes, mindestens eine starke KI-Infrastruktur, die wir selber in Händen halten. Sie muss vielleicht nicht die Weltbeste sein in der Rechenleistung, vielleicht nicht die Weltbeste sein in der Effizienz in irgendwelchen Benchmarks, aber vielleicht kann sie die Weltbeste sein im Gesamtpaket. Ja. Im Gesamtpaket von einem Markt, der das auch gerne nutzt, der die Industrie dahinter hat, der ein Vertrauen schafft, der eine Verlässlichkeit dahinter hat, der vielleicht auch das in die richtige Dinge reguliert, weil wir können nicht jetzt diskutieren, dass man mit solchen KI-Systemen ganz schlimme Dinge machen kann, die kein Mensch haben möchte, also kein normaler zumindest. Mhm. Ich glaube schon, dass man eine Attraktivität gestalten könnte, aber sie geht nicht ohne KI.
Und das ist ein interessanter Punkt, den du gerade genannt hast, nämlich natürlich das Thema Massenüberwachung ist ein krasses Thema und kein Mensch möchte, dass diese Systeme für solche Zwecke genutzt werden. Das Problem dabei ist nur weil wir aufhören, diese Systeme zu entwickeln und sagen, wir bauen das jetzt nicht aus, wir wollen keine Massenüberwachung bei uns. Ja, wie willst du denn sicherstellen, dass mit Systemen, die jedes Software-System innerhalb von Sekunden knacken können, wo wir jetzt vielleicht noch nicht sind, aber wo diese Systeme vielleicht irgendwann sein werden, wo dann quasi gar nicht sichergestellt werden kann, dass irgendwas, was wir tun, sicher ist vor Angriffen von aus anderen Staaten, dann bringt dir auch die, sag ich mal, dieses Wohlwollende, ja, wir machen intern aber jetzt hier keine Massenüberwachung, deshalb haben wir gar nicht erst angefangen, das auszubauen. Nein, wir müssen ausbauen und wir müssen durch Gesetze das so regulieren, dass wir sagen, das ist einfach ausgeschlossen. Wir nutzen diese Systeme genau dafür, wofür wir sie nutzen wollen, aber wir haben diese Systeme auch, dass wir sie souverän nutzen können. Und eine Sache, die wahrscheinlich vielleicht auch kommentiert wird, wo ich, wir können vielleicht auch falsch liegen am Ende. Vielleicht.
Ja, mit irgendwas werden wir auf alle Fälle falsch liegen.
Also, die Blase, so wie viele sagen, ist es natürlich nicht. Genauso wie das Internet keine Blase war als Technologie. Ja. Das ist, halte ich für absolut wahnsinnig, diese Aussage, KI ist eine Blase. Natürlich die ganze Wirtschaftspolitik darum. Das kann sein, dass es tatsächlich eine Blase ist, die jetzt auch irgendwann korrigiert wird. Das heißt aber nicht, dass die Technologie dann dadurch weg ist. Genauso wie das Internet niemals weggegangen ist.
Nein, KI wird, also das haben wir jetzt ja in unserem engsten Umfeld. Ich habe ja auch Kollegen, die die Augen lange vor KI verschlossen haben, auch sogar noch bis vor kurzem. ich will hier keine Namen nennen, da geht es ja auch nicht darum, die mittlerweile es natürlich auch akzeptieren, dass das eine General Purpose Technology ist, die unsere Lebzeiten, das wird die prägende Technologie sein. In ihrer Breite, die sie mitbringt, aber vor allem in ihrer Konsequenz. Und wenn wir uns anschauen, die General-Purpose-Technologien der letzten 100, 150 Jahre, ne, die wir so durchgehen, dann ist das sicherlich die schnellste. Die hat eine so hohe Dynamik und die Kritik, die ich persönlich, und da stehe ich auch dazu, und das könnt ihr auch alle in den Kommentaren reinschreiben und sagen, der spinnt total, die Kritik, die ich äußere, ist gar keine technologische, ist eine strukturelle, dass wir es lernen müssen, diese Geschwindigkeit aufzunehmen. Ja. Weil wir haben Ressourcen und wir könnten uns auch beim Thema Energie stärker bewegen. Ja. Wir könnten uns bei
müssen wir auch.
Und wir werden es am Ende des Tages sowieso machen müssen, das ist ja klar.
Also das ist so entscheidend, dass wir, das habe ich jetzt schon öfters gesagt, auch wenn das vielleicht sehr, sehr platt darüber kommt, aber wir müssen die Strategie fahren, Energiekosten so krass wie möglich nach unten zu treiben. Und das schaffst du nur darüber, wenn du diese Technologien ausbaust und einfach auch weiterentwickelst. Und das könnte auch ein möglicher Hebel werden, nämlich wenn wir in den Energiesystemen einfach weiter Innovationen vorantreiben, dann wird die natürlich auch nachgefragt werden. Und selbst wenn wir dann vielleicht nicht bei den KI-Modellen mithalten können, haben wir vielleicht doch noch was in der Hinterhand, wo andere sagen, das brauchen wir, das ist eine Schlüsseltechnologie, ähnlich wie es ASML ist. Wir bräuchten mehr ASMLs sozusagen.
Mehr Schlüsselpositionen in der KI-Wertschöpfungskette. Das sehe ich definitiv. Mehr Schlüsselpositionen und grundsätzlich auch Klarheit, weil das sehe ich momentan auch. Wenn wir jetzt über eine KI-Wertschöpfungskette, da rede ich jetzt persönlich jetzt nicht nur über den KI-Prozess selber, sondern es redet ja auch darüber, wie sich jetzt klassische Wertschöpfungsketten gerade durch KI verändern. Und da müssen wir ja Bestandteil bleiben, ne? Und nicht in einer KI-enableden Industrie praktisch Zuschauer oder eben praktisch nicht mehr Enabler zu sein. Wir sind ja auch typischerweise, das ist ja vielen vielleicht gar nicht so bekannt, die Leute, die jetzt hier aus der Industrie kommen, wissen, dass wir sind ja eine Ausrüsterindustrie, wir sind ja eine Exportnation nach wie vor. Und als Ausrüsterindustrie musst du ja die Zukunft der Fertigung, ja, die Zukunft der Produktion, die Zukunft jeglicher industriellen Prozesse ja ausstatten. Mhm. Und die Zukunft dieser industriellen Prozesse ist KI. Und wenn wir das nicht ausrüsten, dann werden wir da nicht Bestandteil haben, dann werden wir hier auch in Deutschland oder in Europa wenig produzieren können. Und dann frage ich mich, wovon wir dann als Kontinent tatsächlich dann unsere Position bewahren wollen oder eben vor allem auch ausbauen können. Und ist ja auch wirklich nicht alles schlecht. Wir sind ja immer noch ein Kontinent. Viele Leute wollen ja nach wie vor herkommen. Ja. Also wir haben ja viele Standards geschaffen als Gesellschaft, die ja hoch angesehen sind, auch wenn die momentan viel in Frage gestellt werden, auch politisch und dergleichen. Aber dass sich einer mal hinstellt und sagt, guck mal, es gibt ja Gründe, warum in Europa man offensichtlich sehr gut leben kann. Mhm. Und das ist jetzt nicht das Bürgergeld, also das so platt, man muss ja auch mal sagen, wir haben hier Standards geschaffen, wir leben ja nicht wie vor 150 Jahren. Ne? Also ja. Allein vor 50, 60 Jahren, wenn man sich mal anschaut, was man da in alten Aussagen so findet. Wir haben einen gewissen Standard geschaffen und wir müssen aber auch akzeptieren, dass die Zukunft technologiegetrieben ist und dass wir auch in eine nicht technokratische, aber in eine technologieermöglichende Gesellschaft hineinkommen, ja, bei allen Standards.
Auch eine erfolgsermöglichende Gesellschaft. Auf alle Fälle. Also das ist ein Punkt. Natürlich, es gibt auch viele Leute, die bei dieser Technologieentwicklung unterstützen können, die sagen, ich möchte eigentlich gar nicht in die USA. Aber häufig ist es so, dass die Leute, die ambitioniert sind, die werden aktuell einfach dahin getrieben, fast schon, muss man sagen, weil die Bedingungen einfach dafür deutlich besser sind. Wenn du Erfolg haben willst, dann gehst du dahin. Gerade als Wissenschaftler im KI-Bereich, da stellt sich gar nicht so häufig die Frage, wo man hingehen soll. Da ist es dann halt die USA und das Ziel, am Ende vielleicht sogar bei einem der größeren Labs zu landen, weil dann hast du es halt wirklich geschafft. Da müssten wir eine Alternative anbieten können, dass diese wirklich intelligenten Menschen, die auch ambitioniert sind, dass sie auch hier wirklich gemeinschaftlich daran arbeiten können, die dann auch wirklich den Wunsch haben, ähnlich wie es damals bei OpenAI auch war. Die sind mit einer Vision gestartet. Nicht viele haben anfangs daran geglaubt. Und 2022 bei Investitionsrunden hieß es dann ja, diejenigen, die sich jetzt auf den Weg machen, die werden 2025, 2026 dann so weit sein, so viel weiter als alle anderen, die kannst du gar nicht mehr einholen. Und leider muss man dazu sagen, ganz so Unrecht hatten sie nicht. Und ich finde, wir müssen da eine Alternative schaffen, damit wir diese Menschen nicht weiter verlieren in diese Richtung. Ob es reicht, weiß ich auch nicht.
Aber wir haben jetzt zum Schluss ja schon mal, ich finde, ein schönes Visionsbild. Ich habe keinen schönen Namen dafür. Ich sage ja oft, wir müssen gucken, wie sieht eigentlich diese AI-enabled Industry tatsächlich aus, was auch viele gesellschaftliche Punkte mitbringt, wie du es gerade schön zusammengefasst hast. Mir hat das total viel Spaß gemacht, mit dir heute darüber zu diskutieren. Wir haben erstmal das Problem ja heute aufgemacht, ne? So wenig genau. Lösungen erstmal gezeigt, sondern nur ein paar Optionen vielleicht angerissen. Ich hätte auf alle Fälle Spaß dran,
weiterzuführen. Es hat ehrlicherweise auch nicht geholfen, dass es jetzt nur 3 Tage waren, die Leute Zugriff auf Fable hatten, weil dadurch ist das jetzt auch alles sehr mythisch. Ne? Das passt auch zum Namen Mythos fast schon, weil natürlich die Leute jetzt sagen, ich arbeite jetzt gar nicht mehr weiter, ich warte, bis ich wieder Zugriff auf das Modell habe. Es lohnt sich gar nicht, jetzt was zu machen, so viel besser war es. Ist wahrscheinlich am Ende auch nicht so. Es war in vielen Bereichen besser, in anderen vielleicht gar nicht besser. Ja. Dafür hatten wir einfach alle zu wenig Zeit, um das für unsere Use Cases dann wirklich auszutesten. Mir geht es auch gar nicht so sehr um die Leistungsfähigkeit dieses Fable-Modells, sondern um diesen Präzedenzfall, dass wir jetzt gesehen haben, dass das unter großer Zustimmung haben alle gesagt, das ist das beste Modell, was wir haben. Und plötzlich ist es nicht mehr da. Und dieser Präzedenzfall hat einfach dazu geführt, dass wir uns jetzt so viele Gedanken um das Thema machen, dass wir auch, dass viele Leute auch aufgewacht sind und festgestellt haben, dass das, was wir jetzt die letzten 3 Jahre gemacht haben und von Souveränität geschwärmt haben und von die Anwendung, da liegt der Schlüssel drin, dass es vielleicht nicht der richtige Weg war.
Wir sollten bei dem Thema dranbleiben. Wir haben ja hier gar kein Format dafür, aber einfach in den nächsten Wochen, ich glaube, wenn wir was rausnehmen aus dieser Fable-Geschichte und Anthropic und Trump, dass das der Startschuss und der Warnschuss und Startschuss sein muss, jetzt tatsächlich sich Gedanken zu machen, wie sieht der Weg nach vorne aus. Wir unterhalten uns, wir arbeiten natürlich immer wieder, wir würden aber hier, glaube ich, immer wieder Einblicke geben, wie momentan bei uns der Stand ist, was unsere Gedanken sind. Es wird sich einiges tun in den nächsten Wochen. Von Sommerpause ist bei mir so gefühlt überhaupt nicht die Rede, kann es auch nicht sein, so wichtig ist das Thema momentan. Und ja, wenn ihr da Spaß dran hattet an der heutigen Folge, an den Themen, erstens teilt eure Gedanken mit uns. Ja. Das ist unglaublich wichtig.
Teilt unser Video auch gerne mit Leuten, die vielleicht sich das Video nicht normalerweise angucken sollten. Gerade wenn ihr Leute aus dem Politikbereich kennt. Ich glaube, es ist nicht ganz so verkehrt, wenn die da auch mal reinschauen. Keine Ahnung, wie sehr die das jetzt wirklich diskutieren und wie ernst das ganze Thema wirklich genommen wird.
Ja, und wir werden uns einfach ich würde mal sagen, 2-3 Wochen oder so vielleicht nochmal zum Thema melden. Das ist ja schon eine Ewigkeit in der KI-Dynamik, die wir momentan haben. Und bis dahin freuen wir uns immer wieder über ein Like, Kommentar auch für den Algorithmus. An den hängen wir letztlich auch bei YouTube, muss man ganz klar sagen. Da sind wir ganz offen und wünschen, dass ihr viel Spaß gehabt habt und freuen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dahin, ciao.